Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Kenia wartet noch immer auf das Ergebnis der Präsidentenwahl. Es zeichnet sich ein sehr knapper und sehr umstrittener Ausgang ab. Pakistan erlebt nach der Ermordung von Benazir Bhutto weiter Unruhen und Diskussionen über die Verantwortlichkeiten. China und Japan verstehen sich plötzlich viel besser. Fragen zu einer vielleicht historischen Wende. Argentinien hat nicht genug Strom. Jetzt schiebt es den Tag in die energiesparende Phase. Sommerzeit nicht zum ersten Mal. Und Daniel Shore hat Erfahrung. Er arbeitet seit 1956 als Journalist in verschiedenen Hauptstädten der Welt. Der 90-jährige Amerikaner ist heute unser Gast zum Jahresende. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk und mit den Nachrichten Penelope Künis.
Bei der Präsidentenwahl in Kenia liefern sich die Kandidaten nach letzten Zahlen der staatlichen Wahlkommission ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von 86% der abgegebenen Stimmen führt Raila Odinga vom orangenen Oppositionsbündnis mit nur noch 38.000 Stimmen Vorsprung auf den amtierenden Präsidenten Mwai Kibaki. Unterdessen gehen die Unruhen im Lande weiter, vor allem aus Protest gegen den schleppenden Fortgang der Auszählung. Diese wird auch von den internationalen Wahlbeobachtern bemängelt. Vor Stunden hatte das Lager Odingas bereits dessen Wahlsieg erklärt. Beim dann zumaligen Stand der Auszählung lag dieser noch weit vor Präsident Kibaki. Seit der Ermordung von Benazir Bhutto sind in Pakistan bei den gewaltsamen Protesten 38 Menschen getötet worden. Dies teilte das Innenministerium mit. Zwei Tage nach der Ermordung der Oppositionspolitikerin gingen in mehreren Städten Pakistans wieder Tausende ihrer Anhänger auf die Straße. Präsident Musharraf forderte die Sicherheitskräfte dazu auf, mit allen Mitteln gegen die Demonstrierenden vorzugehen. Inzwischen gehen die Spekulationen und gegenseitigen Beschuldigungen um die genaue Todesursache und die Drahtzieher des Attentats weiter. Die Regierung erklärte, es stehe Bhuttos Partei frei, ihren Leichnam für eine Autopsie exhumieren zu lassen. Die sudanesische Krisenregion Darfur wird im kommenden Jahr Schwerpunkt der EU-Nothilfe. EU-Entwicklungskommissar Louis Michel kündigte an, 70 Millionen Euro bereitzustellen. Das Geld solle vor allem für die Unterstützung von Flüchtlingen eingesetzt werden. Im Konflikt in Darfur sind in den letzten 4 Jahren mindestens 200.000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 2 Millionen wurden vertrieben. Sie leben zumeist unter unmenschlichen Bedingungen in riesigen Flüchtlingslagern. China will im Gebiet der früheren britischen Kronkolonie Hongkong die demokratischen Rechte vorläufig nicht ausbauen. Die zuständige Parlamentskommission in Peking schloss dies aber für die fernere Zukunft nicht aus. Hongkong hätte 2012 direkte Wahlen für das Amt des Regierungschefs durchführen wollen. Das werde für die Wahlen von 2017 erneut geprüft, hieß es jetzt aus Peking. Bis dahin werden der Regierungschef und die Hälfte des Parlaments in Hongkong von einer Kommission bestimmt, in der überwiegend Politiker sitzen, die die Interessen Pekings vertreten. In China ist der prominente Bürgerrechtsaktivist Hu Xia in seiner Wohnung verhaftet worden. Die Anklage laute auf Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt, teilte die Organisation Chinese Human Rights Defenders mit. Hu Xia hatte schon seit 6 Monaten unter Hausarrest gelebt. Ende November nahm er via Internet und Webkamera an einer Anhörung des Europäischen Parlaments teil und übte dabei scharfe Kritik an der Lage der Menschenrechte in China. Das schöne Winterwetter hat in dieser Saison bereits Tausende auf die Schweizer Skipisten gelockt. Der grosse Andrang führte aber auch zu zahlreichen Unfällen. Seit dem 1. November sind rund 300 Wintersportler verunglückt, 3 davon tödlich. Nach Angaben der Rettungsflugwacht Rega ist diese Zahl mindestens doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum der vergangenen Jahre. Vorgestern hatte ein verdächtiger Koffer im Bahnhof Zug für Aufregung gesorgt. Ein Teil des Bahnhofs war gar evakuiert worden. Nun hat sich der Besitzer des Koffers gemeldet. Der 57-jährige Schweizer erklärte der Polizei, er habe seinen Koffer zur allgemeinen Verwendung im Bahnhof Zug hinterlassen, denn er habe sich vor kurzem eine bequemere Umhängetasche gekauft. Der möglichen Konsequenzen sei er sich nicht bewusst gewesen. Nach Polizeiangaben wird der Mann nun angezeigt. In Australien ist der frühere Guantanamo-Häftling David Hicks aus dem Gefängnis entlassen worden. Er unterliegt aber weiterhin strengen Auflagen. Er darf Australien nicht verlassen und muss sich dreimal pro Woche bei der Polizei melden. Hicks ist der bisher einzige Guantanamo-Häftling, der von einem der umstrittenen US-Militärgerichte wegen Terrorismusvorwürfen verurteilt worden ist. Er war Ende 2001 in Afghanistan gefangen genommen worden und war dann mehr als 5 Jahre lang im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba inhaftiert. Jacques Roque, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hat die Sportverbände zu vermehrten Dopingkontrollen aufgerufen. Vor den Sommerspielen in Peking seien überraschende, das heißt unangemeldete Tests wichtig. Dies sei jetzt die Phase, in denen die Sportler mit Krafttraining ihre Muskulatur aufbauten. Roque sagt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, es müsse vor allem auf EPO getestet werden, aber auch auf Bluttransfusionen und anabole Steroide. Laut dem IOC-Präsidenten gibt es aber immer noch Schlupflöcher. Wachstumshormone beispielsweise könnten in Tests noch immer nicht nachgewiesen werden. Und nun zum aktuellen Sportgeschehen. Die Zusammenfassung hat Fritz Bischoff.
Das Team Kanada hat sich in Davos als erste Mannschaft für den Spengler Cup-Final an Silvester qualifiziert. Die nordamerikanische Auswahl bezwang im Spitzenspiel UFA aus Russland 3-2. Bodie Miller ist im großen Stil zum Siegen zurückgekehrt. Der Amerikaner gewann überlegen die Abfahrt in Bormio und kam so zu seinem 26. Weltcup-Sieg. Didier Guiche verpasste als Vierter das Podest um 0,12 Sekunden. Auf Rang 6 fuhr Didier Defago. Einen Tag nach dem Riesenslalom-Erfolg von Denise Carbon siegte in Lienz auch im Slalom eine Italienerin. Chiara Costazza sicherte sich ihren ersten Weltcup-Sieg. Die Schweizerinnen fuhren gleich zu 6. in die Punkteränge, als Beste erreichte Aita Gamastral Platz 13. In der Tour de Ski hat Serena Michol ein weiteres Top-10-Ergebnis erzielt. Die Davoserin erreichte im tschechischen Nové Mesto in der zweiten Etappe über 10 Kilometer Skating den 9. Platz.
Wo bleiben all die Stimmzettel? Das Ergebnis der Wahl in Kenia ist noch nicht bekannt, die Reaktion darauf schon. Klimawandel in Fernost, der Frost zwischen Japan und China taut auf. Woher plötzlich die Wärme? Energiemangel in Argentinien, jetzt soll etwas Grundsätzliches unternommen werden. Ab heute gilt die Sommerzeit. Und unser Gespräch zum Jahresende, der US-Journalist Daniel Shore. Er interviewte Nikita Khrushchev und stritt sich mit Richard Nixon. Und er schreibt noch heute Kommentare. Wir reden mit ihm über Politik und Medien im Echo der Zeit. Eigentlich sollte alles schon längst klar sein. In Kenia wurde vergangenen Donnerstag ein neues Parlament und vor allem ein neuer Präsident gewählt. Die neue Zusammensetzung des Parlaments ist längst bekannt, aber die Ergebnisse für die Präsidentschaft sind immer noch nicht fertig ausgezählt. Fest steht nur, dass der Vorsprung des oppositionellen Kandidaten Raila Odinga schmilzt und nach neuestem Stand nur noch einige tausend Stimmen beträgt. Präsident Kibaki holt auf in einem Prozess, der vielen nicht geheuer ist. Gelinde gesagt, der Korrespondent der ARD, Marc Engelhardt aus Nairobi.
Nach 2 Tagen gespannter Ruhe brach in Kisumu, der größten Stadt im Westen Kenias, am Samstag Chaos aus. Militante Oppositionsanhänger steckten Barrikaden in Brand, plünderten Geschäfte und zogen mit ihrer Beute gröhlend durch die Stadt. Die Polizei versuchte, die Plünderer mit Tränengas und Schüssen in die Luft zu verjagen, doch ohne Erfolg. Ähnliche Szenen spielten sich in den Slums von Nairobi und weiteren Städten im Westen Kenias ab, der Hochburg des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Raila Odinga. Grund für den Aufruhr, auch 48 Stunden nach Schließung der Wahllokale lag noch immer kein Endergebnis vor. Wir sind entsetzt darüber, wie die Auszählung verzögert wird. Es gibt viele Wahllokale, die ihre Ergebnisse für die Parlamentswahl und die Kommunalwahl veröffentlicht haben, aber nicht die der Präsidentenwahl. Warum verzögern sie die Bekanntgabe so lange? Nicht nur dieser Demonstrant war der Meinung, dass es auf diese Frage nur eine Antwort geben kann: Wahlfälschung. In den vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission liegt Odinga zwar vor Amtsinhaber Mwai Kibaki, doch die Befürchtungen sind groß, dass die Regierung mit gezielten Manipulationen in letzter Minute das Ruder noch zu ihren Gunsten herumreißen will. Selbst der Chef von Kenias Wahlkommission, Samuel Kivuitu, gab sich am Nachmittag ratlos. Viele seiner Kreiswahlleiter seien schlicht mit den Wahlzetteln verschwunden. Ihre Telefone seien abgestellt, niemand wisse, wo sie seien. Der sonst so besonnene und als integer geltende Wahlleiter verlor vor laufenden Kameras schließlich die Fassung. Wollen Sie, dass ich Ergebnisse vorlese, die wir nicht haben, die wir nicht bekommen haben? Sie kriegen ihre Ergebnisse, aber wohl nicht heute. Vielleicht morgen oder übermorgen. Das kommt darauf an, wann sie kommen. Während die Ergebnisse aus fernsten Regionen schon lange vorliegen, sind es vor allem die Wahllokale in und um Nairobi, die ihre Ergebnisse bisher noch nicht gemeldet haben. Das verschärft die Lage in der Hauptstadt, wo sich die Stimmung immer weiter aufheizte und selbst auf der Pressekonferenz der Wahlkommission am Nachmittag Tumulte ausbrachen. Die Wahlbeobachter, die den Verlauf am Wahltag noch gelobt hatten, waren am Samstag entsetzt. Der Streit hat auch eine ethnische Komponente. Odinga ist Luo, Kibaki, Kikuyu. Die beiden größten Ethnien des Landes sind sich auch ohne Wahlstreit nicht grün. Zur weiteren Aufheizung der Lage trug die Vielzahl inoffizieller Ergebnisse bei. So erklärte Musalia Mudavadi, der unter Raila Odinga Vizepräsident werden möchte, Odinga auf Grundlage eigener Zahlen zum Sieger. Nur kurze Zeit später legten Kibakis Unterstützer nach und erklärten ebenfalls den Sieg. Ohne ein baldiges offizielles Ergebnis, so befürchten viele, wird das Chaos weiter zunehmen.
Mark Engelhardt in Nairobi. Der Frühling hat begonnen, sagten der japanische Regierungschef und sein chinesischer Kollege diese Woche bei ihrem Treffen in Peking. Nun scheint es für Frühling noch etwas früh, für diesen wäre es allerdings längstens Zeit. Gemeint ist eine Erwärmung im bisweilen gefährlich kalten Verhältnis zweier Supermächte von China und Japan. Morgen fliegt Premier Fukuda wieder nach Hause. Ich fragte unseren Korrespondenten in Peking, Peter Achten, ob sich in diesen Tagen wirklich etwas Wesentliches geändert habe zwischen China und Japan.
Ja, es hat sich wirklich etwas Substanzielles verändert. Nach 5 Jahren der Eiszeit, der politischen Eiszeit, ist nun vieles wieder in Gang gekommen. Man muss nur die Fernsehbilder gesehen haben, die die Chinesinnen und Chinesen in den Hauptnachrichten beobachten konnten. Der chinesische Premierminister Wen Jiabao und der japanische Premierminister Fukuda in Freundschaft. Das sind Bilder, die man so vor nur 1 oder 2 Jahren nicht sehen konnte. Also es hat sich wirklich etwas verändert.
Die Atmosphäre zwischen den beiden Ländern war ja immer belastet durch die jährlichen Besuche des japanischen Regierungschefs Koizumi im Yasukuni-Schrein, was China immer wieder als Glorifizierung der japanischen Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg verstanden hat. Reicht es denn wirklich, wenn jetzt einfach Fukuda dort nicht hingeht?
Nein, allein reicht es nicht, aber es ist eine der Voraussetzungen. Man darf es nicht vergessen, während der 5 Jahre von Premierminister Koizumi ist er jedes Jahr an den Yasukuni-Schrein gepilgert und das hat ganz heftige Reaktionen in Peking ausgelöst. Es kam verschiedentlich zu großen Demonstrationen vor der japanischen Botschaft und so weiter. Also es ist eine wichtige Voraussetzung, aber es braucht mehr. Und das mehr hat Premierminister Fukuda an einer Rede an der Pekinger Elite-Universität Beida gesagt. Er hat gesagt, Japan muss sich seiner eigenen Geschichte stellen. Und für chinesische Ohren ist das ein ganz, ganz starkes Statement.
Es hat sich sehr viel verändert, sagen Sie, im Atmosphärischen zwischen diesen beiden Ländern. Aber es gibt nach wie vor zentrale Themen, in denen man sich nicht einig ist, nehme ich an.
Ja, zum Beispiel die Naturgasvorkommen im Ostchinesischen Meer. Da ist man sich ein ganz wenig näher gekommen, aber eine Lösung ist noch nicht auf dem Tisch. Aber beide Premierminister sind übereingekommen, dass man dieses Problem friedlich und diplomatisch lösen muss, und zwar in relativ kurzer Zeit.
Ein anderes Thema, das im ganzen Raum zu reden gegeben hat, sehr viel zu reden gegeben hat in letzter Zeit, war die gewaltige Aufrüstung, die China betreibt. Das war auch in Japan eine Sorge. Ist es immer noch?
Ja, für Japan ist das selbstverständlich immer noch eine Sorge, aber dieses Thema wurde direkt hier so nicht angesprochen. Aber bei allen Friedensschalmeien, die jetzt hier aus Peking ertönen, darf man nicht vergessen, dass Japan und China Konkurrenten sind fürs 21. Jahrhundert regionale Konkurrenten. Aber der Besuch hat eben gezeigt, dass man zwar im Wettbewerb steht, aber dass dieser Wettbewerb auf friedliche Art und Weise ausgetragen werden muss.
Zwei sehr große Konkurrenten, die aber gemeinsam eine weltpolitische Rolle spielen wollen. Können Sie das?
Die Japaner und die Chinesen wissen, dass Asien in diesem Jahrhundert auch wirtschaftlich ein Mittelpunkt der Welt sein wird. Also muss man hier Vorkehrungen treffen. Aber die Japaner haben immer klar gemacht, und das gehört zum japanischen Multilateralismus, dass eben die Amerikaner enge Verbündete bleiben werden.
Inhaltlich wurde vor allem über Klimaschutz und Energiepolitik diskutiert, lesen wir hier. Ist denn Klimaschutz ein Ausweichthema ein Stück weit, weil man sich über andere Dinge noch nicht hat einigen können? Oder ist das heute in Ostasien wirklich ein Thema, das im Vordergrund steht?
Klimaschutz, Umweltschutz, das sind heute ganz, ganz große Themen, sowohl in China als auch in Japan. In China insbesondere auch deshalb, weil die neue Linie der Kommunistischen Partei dahin geht, dass nachhaltiges Wachstum gesucht wird, also nicht mehr wie früher Wachstum um jeden Preis. Denn ohne eine Umwelt, die einigermaßen sauber ist, gibt es auch kein Wachstum.
Es ist Sommer, jedenfalls auf der südlichen Halbkugel. Heute um Mitternacht stellt Argentinien die Uhren um eine Stunde vor und führt die Sommerzeit ein. Nicht ganz freiwillig. Man hofft, besser ausgenutztes Tageslicht und Einsparungen im Verbrauch würden die Energieversorgung vor dem Zusammenbruch bewahren. Das klingt ein bisschen wie kalte Wickel gegen eine Seuche, meint Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Die Sommerzeit mit dem Vorstellen der Uhren um eine Stunde ist auch in Argentinien nichts wirklich Neues. Vor 87 Jahren war es zum ersten Mal dazu gekommen. Seither wurde die Sommerzeit 55 Mal eingeführt und jeweils schnell wieder abgeschafft, weil Einsparungen von 1-2% im Energieverbrauch nicht gerade überwältigend sind. Im Vergleich zu den Unannehmlichkeiten der Zeitumstellung ist ihr Nutzen so umstritten, dass sich die im westlichen Landesteil liegende Provinz Mendoza vorbehält, nach 30 Tagen Bedenkfrist allenfalls zur alten Zeit zurückzukehren. Aber die Lage in der Energieversorgung Argentiniens ist heute so kritisch, dass selbst minimalste Einsparungen entscheidend sind, ob das Stromnetz funktioniert oder kollabiert. Im Hochsommer sind es die Hitze und die Gewohnheit, ihr mit Klimaanlagen zu begegnen, die das Energiesystem strapazieren. Und im Winter das zum Heizen gebrauchte Erdgas, das dann sogleich als Input in den thermischen Kraftwerken fehlt. Es ist ein Mix aus strukturellen, konjunkturellen und politischen Gründen, der die Energieversorgung an den Anschlag gebracht hat. Zum einen unterließ es Argentinien in den letzten 25 Jahren, in den Ausbau der Versorgung zu investieren. In Zeiten wirtschaftlicher Rezession war das nicht weiter folgenschwer. Doch seit 6 Jahren wächst das Sozialprodukt rasant. Nun erinnert man sich an die Innereien eines Atomkraftwerkes, das schon in den 80er Jahren gekauft, mangels Geld aber nie fertig gebaut wurde. Bis heute liegen die Apparaturen in Plastik verschweißt und in Holzkisten verpackt, 100 Kilometer vor der Hauptstadt Buenos Aires. Ein weiterer Grund, dass heute mitunter kaum mehr Strom aus den Steckdosen fließt, ist der Populismus des ehemaligen Präsidenten Néstor Kirchner. Von diesem Kurs rückt auch die seit 3 Wochen amtierende Nachfolgerin und Kirchner-Ehefrau Cristina nicht ab. Der argentinische Staat diktiert die öffentlichen Tarife und fixiert sie aus politischen Gründen weit unter marktkonformen Werten. Die Verbraucher erfreuen sich an stark subventionierten Energiepreisen und gehen entsprechend verschwenderisch um mit dem knappen Gut. Mit dieser Tarifpolitik steht sich die Regierung beim Ausbau des Energieangebotes auch selbst im Weg. Für private Investoren rechnen sich weder Investitionen in neue Kraftwerke noch in die Suche nach neuen Öl- oder Gasvorkommen, weil das staatliche Tarifdiktat die notwendigen Renditen verunmöglicht. Vor allem Erdgas ist inzwischen eine so knappe Ressource, dass Argentinien jetzt für viel Geld Gas in Bolivien kaufen will. Nur sind die dort gerade verstaatlichten Betriebe weder finanziell noch technologisch in der Lage, die vereinbarten Mengen zu fördern und zu transportieren. Für die Argentinier heißt das Schwitzen im Sommer und warm anziehen im Winter, derweil sich Fabrikbesitzer überlegen müssen, wie die Maschinen denn am Laufen zu halten sind, Strom, Gas und Treibstoffe reichen längst nicht mehr für alle aus.
Der ist Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Wir kommen zu unserem Jahresendgast, jeweils einer älteren, erfahrenen Person, deren Blick zurück uns interessiert hat. Morgen wird das die 90-jährige Margarete Mitscherlich sein. Heute reden wir mit Daniel Shore. Er ist ebenfalls 90 Jahre alt und schreibt noch immer seine regelmäßige Kolumne für das öffentliche Radio NPR in den USA. Shore hat in den 50er Jahren für Zeitungen geschrieben, dann für Fernsehstationen als Korrespondent gearbeitet, etwa im Moskau von Nikita Chruschtschow, im London des Kalten Krieges. Er war während des Watergate-Skandals eine zentrale Figur als CBS-Korrespondent im Weißen Haus. Und er arbeitet jetzt, seit über 20 Jahren, für NPR. Ich habe ihn vor kurzem in Washington besucht und gefragt, was aus seiner Sicht die wichtigste Entwicklung des vergangenen Jahres gewesen sei.
I think the most noteworthy development is that politics in this country has come to overshadow.
Die wichtigste Entwicklung besteht meines Erachtens darin, dass politisches Taktieren in diesem Lande alles andere zu dominieren begonnen hat. Was immer geschieht, es steht im Zusammenhang mit dem Wahlkampf eines Kandidaten. Jeder Vorstoß im Kongress, die ständigen Debatten am Fernsehen, dieser verfrühte Wahlkampf, der alles andere dominiert, ist eigentlich das, was mich in diesem Jahr am meisten beschäftigt hat.
Wenn Sie von scharfen parteilichen Gegensätzen sprechen, die das Land blockieren, ist das heute anders, als es früher war?
It's different, at least in that it is more so.
Der Unterschied besteht darin, dass sich das verstärkt hat. Es gab immer schon das Element der parteipolitischen Auseinandersetzung. Amerikaner lieben diese Politisiererei. Aber jetzt dominiert das politische Taktieren um Kandidaturen praktisch den ganzen Prozess. Es ist schwer zu sehen, was daran noch konstruktiv sein soll. Gerade jetzt, da wir miteinander reden, wird ein Gesetz abgeschmettert, das 4 Millionen armen Kindern eine Krankenversicherung garantiert hätte. Wird da an Kindern und deren Bedürfnisse gedacht? Oder einfach an eigene politische Bedürfnisse?
Wenn Sie sagen, dieses Phänomen sei relativ neu, vor allem in dieser Intensität, was ist der Grund dafür?
I think we live at the end of a generation of television. Television is introduced.
Wir leben am Ende der Fernsehgeneration. Das Fernsehen hat eine neue Dimension in der Kommunikation hervorgerufen. Man schaut hin und bekommt irgendeinen Eindruck. Wir beschäftigen uns in dieser Generation eigentlich nicht mehr mit dem Substrat der Dinge, sondern mit seinem Schatten. Die Amerikaner können kaum mehr auseinanderhalten, wer wofür eintritt. Die eigentliche Bedeutung geht verloren. Wir sind konfrontiert mit einer Art ständigen Fiktion, mit ständigen Fernsehprogrammen.
Sie haben ja selber Fernsehen gemacht für CBS, unter anderem aus Moskau. Sie waren auch beteiligt beim Beginn von CNN, das da ja eigentlich eine völlig andere Dimension hineingebracht hat. War das im Rückblick eine entscheidende Veränderung in der politischen Berichterstattung?
Yes, I think it was. I think the idea of CNN, where Andy was the very first editorial employee.
Ja, ich glaube schon. Ich war ja der erste redaktionelle Mitarbeiter, den CNN eingestellt hat. Diese Idee von 24-Stunden-Nachrichten. Es gibt nicht 24 Stunden am Tag Nachrichten. Das heißt, man muss sie entweder erfinden oder man muss Dinge auswählen, die nicht wirkliche News sind. Miniskandale, unbedeutendes Zeug, Verbrechen, irgendwelche Entführungen. Das kommerzielle Fernsehen hat eine Betonung all dessen gebracht, was die Emotionen der Leute weckt. Leider sind das nicht unbedingt die Dinge, welche besonders wertvoll wären für die Gesellschaft, für unser Land. Man sucht nicht die Auseinandersetzung mit Lösungen von Problemen, sondern man sucht Dinge, die Konflikte, Emotionen versprechen. Die Einschaltquoten hängen davon ab, ob man es schafft, Emotionen zu wecken.
Die Medien sind ja ein Aspekt einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Wenn Sie die Gesellschaft der USA anschauen, heute und das vergleichen mit vor 40 Jahren, wo liegen die Unterschiede?
The main differences are that personal contact is being
Der Hauptunterschied besteht darin, dass der persönliche Kontakt immer stärker ersetzt wird durch den Kontakt via verschiedener Medien. Das Internet beispielsweise. Das hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesellschaft. Eine Wirkung, die wir noch nicht ganz verstehen. Da werden Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen mit einer enormen Wirkung, die wir noch nicht wirklich verstehen.
Das wären also Änderungen in der Kommunikation, das Internet. Sehen Sie auch Änderungen im politischen Prozess, die Sie für wichtig halten?
Well, yes, President Bush has introduced something quite unique in American politics.
Ja, Präsident Bush hat etwas einzigartig Neues eingeführt in die US-Politik. Er ist aus Texas hergekommen, hat sich als tiefgläubiger Mann aufgespielt und es stellt sich heraus, der Mann lügt. Und das immer wieder. Wir sind in einem dermaßen konfrontativen Zeitalter. Es ist zwar immer wieder die Rede von Überparteilichkeit, aber die gibt es praktisch nicht mehr.
George Bush hat natürlich weder hier jetzt nicht mehr, aber auch weltweit kein Prestige. Wenn man die Präsidenten anschaut, die das noch hatten, Bill Clinton zu einem gewissen Teil, weiter zurückgehend, Figuren kommen einem in den Sinn, wie zum Beispiel John F. Kennedy. Wenn man zurückblickt, waren die so viel größer?
Oh yes, oh yeah, yes. I mean, I when I first came to work in Washington, it was 1953, was the time of President Eisenhower.
Oh ja, sicher. Als ich nach Washington kam, um hier zu arbeiten, das war 1953, die Zeit von Präsident Eisenhower. Der bleibt in Erinnerung als einer der ganz großen US-Präsidenten. Es gab andere große vor ihm, Präsident Truman. Roosevelt, vor ihm, war vielleicht der größte Präsident des Jahrhunderts. Wenn Sie sich heute anschauen, wer da kandidiert, wir haben da was verloren. Die Dimension der Größe einer Person. Schauen Sie Clinton an. Der war okay, hatte seine Fehler, aber nicht schlecht. Das ist das Niveau, das wir erreicht haben. Nicht schlecht. Wir brauchen das Wort Größe schon gar nicht mehr.
Wenn man die Kandidaten jetzt anschaut, nach Bush ist man vielleicht ein bisschen schneller zufrieden. Man hat eine Hillary Clinton, die immerhin ziemlich Erfahrung und Profil hat. Man hat einen Barack Obama, eine interessante Figur. Man hat Bill Richardson oder Christopher Dodd oder Joe Biden. Das sind doch immerhin erfahrene Politiker. Oder sehen Sie da keine Größe, keine Greatness?
All the people you mentioned are interesting in some ways, very intelligent.
All die Leute, die Sie erwähnen, sind auf irgendeine Weise interessant, intelligent, gut vorbereitet für all diese Debatten. Die arbeiten hart, um irgendwelche Fehler zu vermeiden. Aber das ist es ja gerade. Es geht nicht mehr darum, neue, wichtige Dinge zu sagen, sondern zu vermeiden, etwas Falsches zu sagen. Das ist alles so defensiv. Wenn die Debatten vorüber sind, heißt es in der Beurteilung meist, er hat sich mit diesem oder jenem nicht wirklich geschadet. Ist das alles, was wir in diesem großartigen, reichen Land noch haben wollen? Jemanden, der weniger schadet?
Das heißt, der Prozess ist es letztlich, der es nicht mehr erlaubt, dass große Persönlichkeiten entstehen können.
Der Prozess bringt Leute hervor, die keine Fehler machen. Nicht Leute, die Großes tun. Auch aufs Risiko hin, dass mal ein Fehler passiert.
Die Einschätzung von Daniel Shore, des vielfach ausgezeichneten, heute 90-jährigen Journalisten in Washington. Morgen, wie gesagt, ein Besuch bei Margarete Mitscherlich. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durre, für die Nachrichten Daniel Knoll, am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.